Wir sind im Psalm 104 und ja, Psalm 104, Jörg hatte ihn schon angefangen. Es ist wie dieser große Spaziergang, wie ein großer Spaziergang, auf den David uns hier mitnimmt in diesem Psalm. Es ist so ein bisschen so, als ob er uns an die Hand nimmt und sagt, komm mal mit, ich will dir die Größe Gottes zeigen. Und wir gehen spazieren sozusagen, wir machen uns auf den Weg. Und als erstes zeigt David sozusagen in den Himmel und sagt, hier, schau mal in den Himmel. Was siehst du dort? 5 Sterne. Das war was für Insider, aber Wolken, Wind, Blitze, all diese großartigen Dinge, der Himmel, dieses großartige, ja, dieses wahnsinnige System, was wir da haben, einfach an Erdatmosphäre und die Erde. David zeigt uns die Erde und er kommt auch aufs Wasser zu sprechen, auf das Wasser in seiner positiven Bedeutung. Planet Erde, der Planet des Wassers sozusagen, der blaue Planet, aber auch Wasser als Kraft Gottes, womit er auch schon einmal die Erde gerichtet hat. Und dann in Vers 10 lesen wir, auf Gottes Befehl hin ergießen sich Quellen in die Flusstäler, zwischen den Bergen schlängeln sich ihre Wasserläufe. Sie tränken die Tiere des freien Feldes, Wildesel löschen dort ihren Durst. Da finden auch die Vögel ihre Nistplätze, zwischen den Zweigen lassen sie ihre Stimme ertönen. Von seinen Wohnungen in der Höhe aus bewässert Gott die Berge. Von der Frucht, die seine Werke hervorbringen, wird die Erde gesättigt. Gras lässt er hervorsprießen für das Vieh und allerlei Pflanzen für den Bedarf des Menschen, damit dieser aus dem Schoß der Erde sein tägliches Brot gewinnt. Interessant an dem Psalm ist, dass David alles mit Gott verknüpft. Wirklich alles. Also es ist eben nicht so, wie wir es uns vielleicht manchmal vorstellen, dass Gott irgendwie das Universum einmal angeschubst hat, diese Uhrmachertheorie sozusagen, dass Gott das Universum vielleicht geschaffen hat, dann sozusagen aufgezogen hat und jetzt alles sozusagen abläuft wie so ein Uhrwerk, ja, und Gott steht daneben und guckt sich das an und sagt, wow, das habe ich gut gemacht. Nein, David geht noch weiter, er sagt, Gott ist immer noch da, er ist immer noch mittendrin im Universum und alles, was passiert, alles, was wir hier sehen, da ist Gott immer noch am Wirken. Seine Kraft ist immer noch da. Er ist eben nicht nur Zuschauer, er ist beteiligt. An so vielen kleinen Details ist Gott immer noch beteiligt. Diese Dinge wie Gras wachsen lassen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist so random. Das ist so, ja, Gras wachsen. Wer kümmert sich schon, klar, wenn man jetzt ein Fußballfeld machen will und so, und dann sieht man den Rasen aus und dann soll das schöner Rasen werden. Ich weiß nicht, wer von euch Greenkeeper ist oder so, aber oder Hobby-Greenkeeper zu Hause, aber Gras wachsen, da kümmert sich Gott drum, damit Gras wächst? Ja, David sagt ja. Gott steckt im Detail, wenn du so willst. Gott kümmert sich sogar um diese kleinen Details. Er ist immer noch hier, er ist immer noch am Wirken und er wirkt in allen großen und kleinen Dingen mit. Und alles ist auch auf Gott bezogen. Alles ist auf ihn hingerichtet und alles funktioniert durch ihn. Und man gewinnt den Eindruck, wenn Gott nicht da wäre, wenn Gott sich zurückziehen würde, wenn Gott so sagen würde, bye bye, ciao, dann würde hier alles zusammenbrechen. Den Eindruck kriegt man, wenn man diesen Psalm liest, dass es eben ohne Gott nicht geht. Und ich glaube, das will auch David auch ein Stück weit sagen. Ohne Gott geht es nicht. Ohne Gott würde das alles nicht funktionieren. Und hier kommt jetzt, er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut, Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt und Brot, das sein Herz stärkt. 3 Dinge, die Gott schenkt. David pickt sich diese 3 Dinge raus, die vielleicht Menschen besonders Freude machen. Er sagt, ja, das ist ein Geschenk Gottes. Und es ist so schön, wenn man das so sehen kann in seinem Leben. All das Gute, was ich habe, ist ein Geschenk Gottes. Ich habe das erst mit 18 Jahren verstanden, als ich zum Glauben gekommen bin. Und es war so Hammer für mich, dass ich vor dem Essen beten konnte. Einmal saß ich in so einer Pommesbude, in so einem Burgerladen. Und da kam so ein Dude rein, hat sich Pommes bestellt, sich hingesetzt, alleine. Ich dachte so, Digga, das ist so traurig. einfach fressen, einfach konsumieren, ohne zu wissen, wem man dafür danken kann, oder? Ohne zu wissen, wem man danken kann. All das Gute in deinem Leben, stell dir mal vor, du wüsstest nicht, wem du danken kannst. Was für eine schreckliche Situation. Aber so haben viele von uns ja lange gelebt. Und wie froh bin ich, dass ich jetzt weiß, wohin kann mein Dank fließen? Wohin kann ich meine Dankbarkeit hintun? Wenn ich mich freue, auf wen kann ich das schmeißen? Wen kann ich damit belästigen sozusagen? Wem kann ich danken? Wo ist mein Dank am richtigen Ort? Und das ist ganz klar bei Gott. Er schenkt Wein, der das Menschenherz erfreut. Hier stocken wir vielleicht, gerade als amerikanische Christen, die wir ja nicht sind, aber... aber unter denen ich jetzt war, ganz lange, eine Woche, die absolut keinen Alkohol trinken. Natürlich auch aus guten Gründen. Aber ich möchte hier nochmal kurz drauf eingehen. Wein ist von Gott, steht hier. Wow, das ist schon mal ein interessanter Vers. Er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut. Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt. Also Wein und Pflegeprodukte. Ja. Und Brot. Lecker, lecker, miam, miam. Das ist alles von Gott, steht hier. Er schenkt das. Und wie gesagt, in Vers 14 steht, aus dem Schoß der Erde das tägliche Brot. Und ich denke, hier geht es um den rechten Gebrauch dieser Dinge. Denn alle diese Dinge können schlecht laufen, ja? Alle diese Dinge kann man auch falsch benutzen. Wein ist ja gar keine Frage. Man kann zu viel Wein trinken. Man kann das rechte Maß nicht finden. Aus Trinken wird eben Saufen. Aus Wein trinken und sich freuen wird Saufen und sich wegballern. Ja, das ist sozusagen die pervertierte Art von dem, was Gott sich gedacht hat. Aber nehmen wir doch mal Brot. Steht dem nicht hinter. Fressen. Sich so eklig vollfressen, dass man am liebsten kotzen würde danach. Oder mit Sodbrennen im Bett liegt. Einfach fressen, fressen, fressen. Das ist das unrechte Maß von Essen. Fressen. Und wir gucken vielleicht nieder auf die Leute, die ein Alkoholproblem haben und denken, wow, das sind aber schlimme Finger. Aber fressen uns den ganzen Tag den Bauch voll und denken, wow, wir sind ja so viel besser. Nein, wir haben das Fressen auch oft nicht im Griff, das Essen. Ich weiß das. Aber es ist kein Witz, es ist echt, es ist wichtig. Und es ist gut. Oder Öl, da muss ich ein bisschen überlegen, aber ich weiß nicht. Schönheitswahn, Jugendwahn, forever young, immer jung bleiben, Schönheits-OPs, Botox, all dieser ganze Kram, den wir uns ballern, damit wir irgendwie noch mit 60 aussehen wie 20. Das ist doch verrückt, das ist doch auch pervers. Also selbst das, man kann alles, was gut ist und was Gott gemacht hat, eben auch falsch benutzen. Übertreiben, maßlos benutzen. Und eine gute Sache wird durch unsere Maßlosigkeit zu einer schlechten Sache. Das ist eigentlich sehr traurig. Wie schön hat Gott Weintrauben geschaffen. Wein, das ist sowas Kostbares und Schönes eigentlich. Aber wir machen es kaputt. Wie schön ist es, dass wir so viel zu essen haben in Deutschland, oder? Aber wir fressen uns die Hucke voll. Denken nur an Fressen. Im Übermaß. Und schön, dass wir uns pflegen können und Kosmetikprodukte haben und so weiter. Schön, dass wir jung sind. Schön, dass wir schön sind. Aber auch das übertreiben wir manchmal so maßlos, oder? Der Mensch leidet an einer extremen Maßlosigkeit. Und was wir brauchen, ist eben das rechte Maß, was Gott gibt. Gott gibt uns das rechte Maß. Ich denke, das sagt dieser Psalm immer wieder. Gott gibt genau das richtige Maß für uns. Genau das, was wir brauchen. Aber wir nehmen uns zu viel davon. Ich musste an Adam und Eva denken. War das nicht auch Maßlosigkeit? Adam und Eva, das muss man sich mal vorstellen. Back in the days, ja? Adam und Eva im Garten. Was sagt denn Gott da Unglaubliches zu den beiden? Er sagt, ich setze euch beide über die ganze Schöpfung. Das muss man sich mal fahren, ja? Über die ganze Schöpfung. Was ist das denn für eine Position? Du bist Du beherrschst die ganze Schöpfung? Das hat Gott den Mensch anvertraut. Aber der Mensch ist maßlos. Er will noch mehr. Nein, es reicht mir nicht, dass ich die ganze Schöpfung beherrsche. Nein, das ist ja Pillepalle. Wenn ich genauso sein könnte wie Gott. Wenn, und dann kommt diese Schlange und sagt, hey, ne, ich habe da so eine coole Idee. Über die Schöpfung, das kann jeder. Gott sein, das ist es. Gott sein, das ist es. Und wir Menschen lassen uns verführen zu dem falschen Maß. Ja, ja, Gott sein wäre eigentlich noch geiler. Gott sein, ja, wow. Ich will gerne Gott sein. Wir nehmen die Dinge und wir nehmen uns zu viel. Maßlos, man kann es vielleicht auch beschreiben mit unpassend. Zu viel, unpassend. Das passt nicht mehr da rein, wo es eigentlich rein sollte. Ich denke an meine Hosen manchmal. Oder T-Shirts von früher, von vor 10 Jahren. Die T-Shirts sind unpassend geworden. Nein, ich bin unpassend geworden. Maßlos, man könnte auch sagen übertrieben oder ausufernd. Ich denke immer an meinen kleinen Speckbauch hier. Hinwegsetzend. Sich über die Grenzen, die Gott gesetzt hat, hinwegsetzen. Ignorant sein. Unenthaltsam, sagt die Bibel auch. Zügellos. Und ausschweifend. Das sind so biblische Begriffe, die dafür benutzt werden. Und Galater 5, Vers 19, da könntet ihr das nachlesen. Müsst ihr aber nicht, weil wir so wenig Zeit haben. Da geht es um die Frucht des Fleisches, um die Frucht der eigenen menschlichen, maßlosen Natur. Und was bringen wir hervor aus unserer Maßlosigkeit? Ausschweifung, steht da in Galater 5, Vers 19, ist eine Frucht des Fleisches. Trunkenheit und Fressgier. Fressgier, wow, krass. Das sind die Dinge, die wir in unserer, das ist unsere Maßlosigkeit als Menschen. Wir finden das rechte Maß nicht mehr. Und viele aus meiner Generation finden das rechte Maß schon lange nicht mehr. In allen Dingen nicht mehr. Sei es Alkohol, sei es Essen, sei es Sex, sei es Partnerschaft. Wir finden das rechte Maß nicht mehr. Ich weiß nicht, die Älteren vielleicht besser, aber eigentlich auch nicht, oder? Ich weiß nicht, wann der Mensch jemals das rechte Maß gefunden hat. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nie. Aber die Frucht des Geistes steht in Galater 5, Vers 19. Das, was Gott eigentlich will, das, was Gott in uns tun will, ist Selbstbeherrschung und auch Treue. Genau das ist es, was wir brauchen, um diese Dinge genießen zu können. Wein, Öl, Brot. Diese Dinge, die sind so gut. Aber was wir brauchen, ist Selbstbeherrschung, damit wir damit klarkommen. Sonst kommen wir nicht damit klar. Selbstbeherrschung. Und die Frage ist doch, hast du dich im Griff? Habe ich mich im Griff? Haben wir uns im Griff? Witziges Wort, Selbstbeherrschung in der Bibel. Wir sollen ja eigentlich von Gott beherrscht sein sozusagen. Ja, wir gehören ja zu Gott. Trotzdem steht da Selbstbeherrschung. Denn Gott schenkt uns auch ein Stück weit wieder die Herrschaft über uns selber, die wir verloren haben ohne Gott. Ohne Gott sind wir wie Tiere rumgerannt, haben sozusagen, was weiß ich, haben allen möglichen Kram gemacht, konnten uns nicht beherrschen. Unsere Triebe haben uns gesteuert, triebgesteuerte Menschen, total. Und Gott hat uns ein Stück weit die Herrschaft über uns selbst wiedergegeben. Nicht nur ein Stück weit, ich glaube sogar sehr stark in Jesus Christus. Deswegen ist es auch die Frucht des Geistes, Selbstbeherrschung. Und wir sollten uns vielleicht heute Morgen ein bisschen fragen, nur so nebenbei, habe ich mich selbst im Griff oder lasse ich mich beherrschen von meiner Chipstüte, von meinem Bier, von meinem Wein, beherrschen mich Pornos oder bin ich beherrscht von Wut, von Neid, von Missgunst? Hast du dich selbst im Griff? Lass uns dafür beten und lass es uns einfach versuchen. Jesus möchte, dass wir uns selbst im Griff haben. Er möchte Selbstbeherrschung in uns schaffen. Und lass es uns nicht auf diese guten Dinge schieben, denn sie sind gut von Gott. Es ist gut. Sex ist gut. Wein ist gut. Brot ist gut. Auch Pflegeprodukte sind gut. Ich habe mir heute Morgen das Gesicht eingecremt. Das war gut. Das ist gut. Ne? Wir können nicht hingehen und sagen, du bist böse, Brot. Du saftiges, leckeres, braun, knusprig angebackenes, wohl frisch riechendes, in meine Nase duftendes Brot. Fort mit dir, Satan. Brot. Das können wir nicht sagen, das wäre das arme Brot. Wir tun dem Brot Unrecht. Nein, wir tun Gott Unrecht. Er hat das Brot gemacht. Das ist was sehr Schönes. Das Brot hat nicht Schuld. Das Brot hat uns nicht verführt, noch eine Scheibe zu essen. Und noch eine Scheibe. Und noch eine Scheibe. Und noch ein Quetschtoast hinterher. Nein. Das Brot ist nicht Schuld. Leute, vergesst das. Schuld ist nicht das Brot. Wir können auch nicht sagen, Männer, wir können auch nicht sagen, sie war einfach zu sexy. Auch das können wir nicht sagen. Ja, es gibt so viele Frauen, die sind so hübsch und so schön und so sexy. Na und? Das ist nicht deren Problem. Das ist nicht das Problem der Frauen, dass sie gut aussehen. Wir sollten froh sein, dass Frauen gut aussehen. Das Problem ist aber hier. Wir sind untreu. Wir können nicht auf die Frauen zeigen und sagen, ihr seid zu sexy, ihr seid zu schön, Burka. Nein. Unser Herz sollte eine Burka tragen. Das ist es. Das ist wie mit der Beschneidung. Unser Herz sollte eine Burka tragen. Nicht unsere Frauen, Männer. Amen. Unser Herz. Oder die Flasche war schon offen. Ich konnte nicht anders. Ist es ja nicht witzig. Oder er hat mich als erster beleidigt. Ich musste zurückfluchen. Ich musste schlagen. Er hat eine Faust verdient. Kannst du es nicht auf andere schieben? Sorry, Gott lässt das nicht. Er wird, nein, du wirst nicht oben dann stehen im Himmel und sagen, ja, aber die anderen, aber das Brot, aber der Wein, aber die Creme. Nein. Wird Gott sagen, nee, dein Herz, nicht das Brot, nicht der Wein, dein Herz ist das Problem, mein Freund. Matthäus 15, Vers 17, aus dem Herzen, wir lesen das mal, Matthäus 15, so ein guter Spruch, ne? Wir sind so schnell versucht, die Schuld wegzuschieben, ne? Adam, ne? Eva war's. Eva war's. Ich weiß nicht. Sie ist schuld. Eigentlich bist du schuld, weil du hast mir diese Braut hier irgendwie gegeben. Hättest du mir nicht eine gute Frau geben können? Ja. Ja, wieso? Hat das nicht schon mal jemand gedacht hier? Matthäus 15, Vers 17. Begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird? Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht und so weiter. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Schieb's nicht auf die Dinge außen. Schieb's auf dein Herz. Dein Herz ist das Problem. Nicht die Frau mit dem Knackpo vor dir. Dein Herz ist das Problem. Da bist du untreu. Das ist das Problem. Nicht die anderen sind das Problem. Nicht das Brot, nicht der Wein. Es ist ziemlich bestürzend, was Jesus hier sagt, finde ich. Das ist ziemlich fies. Schieb's gerne auf andere. Okay, lass uns den Psalm weiterlesen. Also, das ist alles gut, okay, das wollte ich nur klarstellen. Das sind gute Dinge, aber wir kommen oft nicht damit klar. Und deswegen ist es gut, wenn jemand sagt, ich trinke keinen Alkohol. Wunderbar. Das ist manchmal sehr weise und klug. Und dann sollte man das auch nicht machen. Das ist eine gute Entscheidung. Wenn man selber merkt, mein Herz lässt sich zu schnell verführen, mach es. Es ist gut. Er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut, Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt, und Brot, das sein Herz stärkt. Auch die Bäume des Herrn trinken sich satt. Die herrlichen Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Finde ich ein schönes Bild. Diese Bäume, die da stehen, also die Zedern sind sehr groß, 30 bis 50 Meter, Durchmesser 2 Meter teilweise auf Brusthöhe. Das sind richtig große Geräte, diese Zedern. Und die stehen da und die trinken sich voll. Aber das Schöne ist, sie trinken von Gott, sie trinken sich satt. Und vielleicht können wir das als Bild für uns benutzen. Die Bäume des Herrn, ihr Bäume des Herrn, trinkt euch satt an dem Wasser, was Gott euch gibt. Dort wiederum bauen Vögel ihre Nester. Auf den Zypressen nistet der Storch. Die hohen Berge bieten den Steinböcken Lebensraum. Die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse. Die habe ich gestern mal gegoogelt. Mach das mal, sind voll süß. Die sind wie so kleine Meerschweinchen, aber so ein bisschen fetter. Ja. So wie ich geschrumpft. Die sind richtig süß. Googelt mal diese ganzen Tiere. Die sind echt cool. Ich wollte euch eigentlich Fotos bringen, aber guckt mal selber zu Hause nach. Gott hat den Mond geschaffen zur Festlegung der Zeiten. Auch die Sonne weiß, wann sie untergehen soll. Du bestimmst, wann es finster wird, und schon kommt die Nacht. Da regen sich dann alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Beute. Sie verlangen von Gott ihre Nahrung. Das finde ich interessant, da musste ich mal stehen bleiben. Ist das nicht cool? Die jungen Löwen, diese starken jungen Löwen, sie kommen nachts raus, sie haben Hunger, aber sie verlangen von Gott ihre Nahrung. Von Gott. So, als ob sie in den Himmel brüllen, so. Futter! Ich weiß nicht, wer von euch eine Katze hat. Ja, ihr kennt das, wenn die Junglöwen brüllen. Aber vielleicht sind hier auch Junglöwen in der Gemeinde. Junge Männer und Frauen, hungrig. Bock auf Action, Bock auf Abenteuer. Bock hinaus in die Nacht zu laufen und etwas zu erleben mit Gott. Lust, was vom Leben mitzukriegen. Einfach Hunger auf alles Mögliche, auf Erfahrungen, auf Abenteuer. Leute, dann brüllt zu Gott nach Nahrung. Ihr jungen Löwen in der Gemeinde, brüllt zu Gott nach Nahrung. Brüllt zu Gott. Sucht nicht irgendwelche Ekelnahrung irgendwo anders. Geht nicht zu irgendeinem Fastfood. Geht zu Gott. Brüllt um Nahrung. Wir müssen uns an Gott richten. Gott hat gute Nahrung für uns. Auch für die jungen Löwen in unserer Mitte. Gott hat gute Nahrung. Und das sollten wir echt machen. Lasst euch nicht von irgendwas Ekligen abspeisen, junge Leute, junge Löwen. Lasst euch nicht mit irgendeinem Ekelkram abspeisen. Ruft zu Gott. Wenn ihr hungrig seid, ruft zu Gott. Wenn ihr Bock habt, ruft zu Gott. Wenn ihr was erleben wollt, ruft zu Gott. Sie verlangen von Gott ihre Nahrung. Ich finde es speziell formuliert. Geht dann die Sonne auf, so ziehen sich die Tiere wieder zurück und legen sich nieder in ihren Verstecken. Nun macht sich der Mensch auf und geht an seine Arbeit, an das, was er zu verrichten hat, bis zum Abend. Hier ist so dieses ganze Prinzip, ne? Abends die Tiere, tagsüber die Menschen und so weiter. Man kommt sich nicht in die Quere. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. So, die Löwen legen sich pennen, dann können die Menschen arbeiten. Ich muss auch daran denken, wir sind Kinder des Lichts, wir sind Kinder des Tages als Christen. Wir legen die Werke der Dunkelheit ab, so ein bisschen, ne? Man kann es auch aus der Richtung vielleicht sehen, ne? Wir sind Kinder des Tages und gut. Wie zahlreich sind doch deine Werke, Herr? Alle hast du mit Weisheit ausgeführt. Und das ist dieser Lobpreis. Wenn wir uns das mal alles angucken, und der Psalm ist schon ziemlich lang. Wir sind jetzt ungefähr schon über die Hälfte und David hat so viele Dinge aufgezählt. Und das ist eigentlich so wenig von allem, was es so zu entdecken, was es so zu erleben, was es da draußen gibt. Das ist ja nur ein Bruchteil von dem, von unserer Welt, von unserer Erde. Wie viele Tiere sind das hier? 5, die er aufzählt und was weiß ich. Es gibt so viele wahnsinnige, grandiose Dinge, Tiere, Vorgänge in der Natur, 100%ig genau aufeinander abgestimmt. Als ob jemand das wirklich so zusammengefügt hat. Leute, Tiere, die in Symbiose leben, mit anderen Lebewesen. Funktionen in unserem Körper, die 100% aufeinander abgestimmt sind, die gar nicht ohne einander funktionieren können. Es ist alles so fein und so klug gemacht, das sagt David hier. Herr, du hast alles mit Weisheit ausgeführt, das ist alles so schlau. Alles, was hier auf der Erde passiert, das ist so genial. Unglaublich. Wenn man sich diese Prozesse anguckt, sie sind so klug ausgedacht und zahlreich, wie detailliert, wie detailverliebt. Es ist so detailreich, man kann sich kaum vorstellen, dass es einer machen kann. Aber dieser eine ist ja auch viel größer als wir. Ich weiß nicht, ob ihr detailverliebte Sachen kennt, ne? Detailverliebte Musik. Wenn man so merkt, wow, die Musiker achten echt so aufs Detail. Die bauen so kleine Feinheiten ein, so kleine hier und da. Und es ist, oder Bilder, die detailliert sind, wo du so Bilderbücher für Kinder, ich arbeite hier im Kindergarten, so Bilderbücher, ne, von Patterson und Findus. Diese ganzen kleinen Details, diese ganzen kleinen Figuren, die da irgendwie gemalt und gezeichnet sind. Und man denkt sich, wow, dieser Maler, der hat echt aufs Detail geachtet. Da steckt so viel Mühe drin. Der hat sich so viel Gedanken gemacht. Und immer noch ein Detail und noch ein Detail und noch ein Detail. Er konnte gar nicht mehr aufhören. Wie zahlreich sind auch deine Werke, Herr. Alle hast du mit Weisheit ausgeführt. Die Erde ist erfüllt von dem, was du geschaffen hast. Da ist das Meer, schier endlos groß und weit. Darin wimmelt es von unzählbar vielen Lebewesen. Von kleinen wie von großen. Ich habe neulich gelesen, man weiß noch gar nicht, was unten in der Tiefsee eigentlich alles existiert. Weil man so schlecht hinkommt. Aber da sind noch unglaublich viele unentdeckte, kleinere und größere Meereslebewesen. Man nimmt an, dass da mehr rumkreucht und fleucht als im Urwald, als im Amazonas. Und da ist schon viel los. Aber da unten ist noch mehr los. Da, wo man eigentlich gedacht hat, da ist gar nichts los. Weil das so eklig dunkel und kalt ist. Aber da geht einiges. Da ist das Meer, schier endlos groß und weit. Darin wimmelt es von unzählbar vielen Lebewesen, von kleinen, von großen. Dort zieren Schiffe ihre Bahn. Auch das Ungeheuer Leviathan, das du geschaffen hast, um mit ihm zu spielen. Und bei euch steht vielleicht, um mit dem Meer zu spielen oder um mit den Schiffen zu spielen. So ein bisschen unklar, wie das richtig übersetzt ist. Es ist natürlich auch völlig unklar, was das für ein Viech ist, was hier gemeint ist. Manche würden sagen, Wale, Krokodile, Delfine, man weiß es einfach nicht. Ich sage es auch nicht, weiß es auch nicht. Alle Lebewesen hoffen auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Du gibst sie ihnen, sie sammeln alles ein, du öffnest freigebig deine Hand und sie werden satt von deinen guten Gaben. Lass uns mal Lukas 12 aufschlagen. Das erinnert mich an das, was Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern. Gott ist der Versorger. Gott ist derjenige, der sich kümmert. Sogar um diese ganzen Lebewesen. Und wir müssen uns keine Sorgen machen. Genauso wenig, wie sich eine Amsel Sorgen macht um den nächsten Wurm. Wahrscheinlich nicht. Sie fliegt einfach hin und holt ihn sich. Und genauso wenig sollen wir uns Sorgen machen. Lukas 12, Vers 22. Dann wandte sich Jesus wieder an seine Jünger und fuhr fort. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben, und um die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen und Gott ernährt sie doch. Und ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Wenn ihr also nicht einmal so etwas Geringfügiges fertigbringt, warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige? Und seht euch die Lilien an. Sie wachsen, ohne sich abzumühen. Und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Blumen auf dem Feld, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, Wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern? Ihr Kleingläubigen, lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch vielmehr um sein Reich gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich das, was David hier auch sagt. Ne? Gott ist so, er hat so den Überblick, er sieht sogar die Tiere, sogar die Tiere draußen im Wald, sogar die, nicht nur die Schafe, er sieht alle Tiere, er versorgt sie. Warum sollten wir Angst haben? Warum sollten wir uns Sorgen machen? Warum sollten wir Gott nicht vertrauen? Alle Lebewesen hoffen auf dich, ja, sogar wir. Sogar wir als hochentwickelte, tolle, großartige, geniale, kluge Menschen. Ja, wir haben ja alles im Griff. Wir haben ja alles im Griff. Genmanipulation, Hormone, Spritzen, die Erträge wachsen. Wir haben ja alles im Griff. Ja, wir haben ja alles unter Kontrolle. Denken wir. Das ist natürlich Quatsch. Haben wir nicht. Da muss nur einmal ein Tsunami kommen oder ein Sturm oder eine Dürre oder was weiß ich. Wir haben nicht alles im Griff. Wir können so ein bisschen hier und da. Wir können so ein bisschen dran rumdrehen. Wir können so ein bisschen unser Bestes geben. Ja, wir können es versuchen. Aber haben wir die großen Dinge im Griff? Ich glaube nicht. Und deswegen müssen auch wir darauf hoffen. Immer noch. 2015, trotzdem, immer noch. Der Mensch hat Handys, wir haben Internet, wir haben alles. Und trotzdem, und das ist eine Demütigung für uns. Denn wir fühlen uns so groß. Wir sind so modern. Wir haben alles im Griff. Wir haben Mini-Computerchips. Wir haben WLAN. Und Gott sagt, ja, ihr habt eine Macke. Denn das ist eine Illusion. Was ist denn, wenn mal einer den Strom abschaltet in Deutschland? Das muss ja nicht Gott sein. Das kann irgendein Land sein, was mit ein paar Jets hier rüberfliegt und unsere Atomkraftwerke bombt. Dafür brauchen wir nicht mal Gott, um uns gegenseitig das Licht auszuknipsen. Was ist denn mit tollem WLAN? Was ist denn mit tollem Internet? Was ist denn mit unseren Kühlschränken? Mit unseren Supermärkten? Es ist alles so labil. Wir merken es gar nicht. Wir denken, es ist alles so stabil. Es steht alles auf ziemlich wackeligen Füßen. Und wir sollten uns nicht einbilden, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Wir sollten uns das nicht einbilden, das ist eine Lüge und eine Illusion. Wir müssen noch genau wie die Menschen damals darauf hoffen, dass Gott Segen schenkt, dass Gott uns versorgt. Aber hier steht, du öffnest freigebig deine Hand und Gott macht es gerne. Gott liebt das. Du öffnest freigebig deine Hand und sie werden satt von deinen guten Gaben. Doch wenn du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken sie. Das kann auch passieren. Auch das haben wir nicht mehr auf dem Schirm, oder? Dass Gott auch mal, wie gesagt, das Licht ausschalten kann. Dass er auch mal sein Angesicht verbergen kann. Entziehst du ihnen den Lebensatem, so scheiden sie dahin und werden wieder zu Staub. Entsendest du deinen Lebensatem, dann werden sie geschaffen. Und so erneuerst du den Anblick der Erde. David ist ja Realist. Er geht nicht durch die Natur und färbt das alles schön in tollen Farben. Und so heiti-teiti, Blümchen und Bienchen. Haha, ist alles schön. Nein, ganz klar. Hier gibt es auch den Tod. Lebewesen sterben, verfallen zu Staub. Und neue Lebewesen kommen. Und es ist in einem Wandel. Tod, Sterben und Leben, das ist da. David sieht das. Aber auch das bringt er in Verbindung mit Gott. Selbst das ist nicht losgekoppelt von Gott. Selbst da hat Gott die Kontrolle und Gott steht da drüber. Und es ist einfach, denke ich, ein Zeichen von Macht. David sagt sogar der Tod. Sogar den Tod hast du in deinem Griff, Gott. Der Tod ist nicht so separat für sich alleine und bestimmt, was er machen will. Sogar das hat Gott in seiner Hand. Hier steht, entziehst du ihnen, Gott, entzieht den Lebensatem. Wir denken viel, Gott ist der Lebensgeber. Aber er ist auch manchmal bei jedem von uns wird irgendwann der Atem nicht mehr gehen. Nicht nur manchmal. Du kannst darauf vertrauen. Ich kann darauf vertrauen. Irgendwann bin ich tot. Irgendwann bist du tot. Und das, wir haben es, glaube ich, nicht mehr so auf dem Schirm als westliche Christenheit. Gott ist der Lebensgeber, aber auch der Nehmer. Ich glaube, damals für David war das ganz klar. Ganz klar. Das gehört zur Größe, zur Macht Gottes. Zu seinem Machtbereich gehört eben auch der Tod. David sagt es, die Tage sind gezählt. Herr, lehre uns, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Ja, wir müssen. Und wir sollten daran denken. Wir sollten das nicht ausklammern, wegschieben, ignorieren, verdrängen, dass wir irgendwann mal sterben werden. Und ja, wir können froh sein, denn auch das hat Gott im Griff. Es wäre ziemlich beängstigend, wenn Gott das nicht im Griff hätte, wann ich sterbe, oder? Also ich weiß nicht, ich würde mir Sorgen machen. Wenn da eine Macht existiert, die mich sozusagen töten könnte, wann immer sie will, ohne dass Gott Zugriff darauf hat oder Macht darüber hat. Das würde mir ein bisschen Angst machen, weil ich glaube, das wäre keine nette Macht, die da... Also, ne? Nein, Gott hat auch den Tod in seiner Hand. Zum Beispiel Hiob bestätigt das. Hiob 1,21, bitte schlag's nicht auf, aber hier steht, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das betet er, als seine ganzen Kinder gestorben sind. Das Haus ist eingestürzt von so einem Windsturm, alle Kinder tot und Hiob ist ein wahnsinniger Mann. Ich denke, er schreit es in Verzweiflung, aber er bekennt verzweifelt das, was er glaubt. Gott, du hast trotzdem alles im Griff. Du hast gegeben, du hast mir diese Kinder gegeben und jetzt hast du sie genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Oder in 1. Samuel 2, Kapitel 2, Vers 6, das, der Lobpreis der Hanna, wenn ich mich nicht irre. Die Frau von Elkanah. Hanna ist schwanger. Und sie startet so einen mega krassen Lobgesang. Und dann sagt sie aber auch mitten im Lobgesang, es ist alles gerade so, oh, Halleluja, ich preise dich, ja. Und dann auf einmal lässt sie diesen Satz fahren, der, glaube ich, heute in keiner Gemeinde zu hören wäre im Westen. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Wir würden wohl nur sagen, der Herr macht lebendig. Aber es war ganz klar damals, denke ich, für die Geschwister, natürlich kann der Herr auch den Lebensatem nehmen und er tut es auch zu seiner Zeit. Aber er macht wieder lebendig. Wahnsinn, oder? Wie hier schon die Auferstehung angedeutet ist. Wie Hannah schon weiß, selbst was tot ist, kann Gott wieder lebendig machen. Gott ist so stark. Er hat Macht über Leben und Tod. Das ist alles in seiner Hand. Nichts entgeht seiner Aufmerksamkeit. Oder in 5. Mose 32, Vers 39, da sagt Gott, ich töte, und ich mache lebendig. Auch interessant, die Reihenfolge, oder? Eigentlich lebt man ja erstmal und dann stirbt man. Aber hier, ich töte und ich mache lebendig. Ist das nicht Wahnsinn? Einer auf den, wir sind erstmal tot und werden, nein. Aber Gott, und ich denke, es ist bezogen auf Jesu Auferstehung, aber auch auf uns. Ja, wir werden sterben, aber Gott hat die Macht, uns lebendig zu machen wieder. Gott hat den Tod im Griff und das Leben. Ich töte und ich mache lebendig. Ich mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Erstmal das Zerschlagen. Eigentlich würde ich würde es immer andersrum setzen. Ich würde erstmal sagen, ich heile und ich zerschlage. Nein, ich zerschlage und ich heile. Und es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet. 5. Mose 32. Es ist ein seltsamer Lobpreis für uns, aber ich glaube, es gehört dazu. Und David sagt, Gott, du bist so groß, die ganze Erde, sogar Leben und Tod. Du hast das in deiner Hand. Wenn du dein Angesicht verbirgst, dann geht gar nichts. Wenn du dich entziehst, dann funktioniert nichts mehr. Dann geht alles kaputt. Aber wenn du Lebensatem schickst, dann entsteht Leben. Und so erneuerst du den Anblick der Erde. Und dann in Vers 31, die Herrlichkeit des Herrn wäre ewig. Möge der Herr sich freuen an seinen Schöpfungswerken. Er braucht die Erde nur anzublicken und schon erbebt sie. Rührt er die Berge an, dann rauchen sie. Gott ist so groß, so mächtig. Und dann Vers 33, zur Ehre des Herrn will ich singen mein Leben lang. Für meinen Gott musizieren, solange ich bin. Liebe Musiker in unserer Gemeinde, schreibt euch diesen Vers auf euer Herz. Lasst uns diesen Vers nehmen, auf unsere Herzen schreiben, als Musiker, als Sänger, als, ja, lasst uns das tun, als Leute, die gerne Gott anbeten. Wenn wir Musik machen, wenn wir Lieder schreiben, lasst sie uns zur Ehre Gottes schreiben. Unser ganzes Leben lang, lass uns zur Ehre Gottes singen. Es gibt so wenig Leute, die zur Ehre Gottes singen auf dieser Erde. Wir sind so ein ganz paar davon. Die meisten tun es nicht. Lass es uns tun. Lass es uns unser Leben lang tun, denn wir sind so ein ganz paar unter ganz vielen. Und ist es nicht schön, wenn die ganze Welt unseren Lobpreis hört? Ist es nicht cool, wenn wir unsere Lieder zur Ehre Gottes singen, anstatt die Lieder der Welt sozusagen mitzusingen? Nichts gegen unchristliche Musik, aber wir haben die Möglichkeit, Worship zu machen. Wir sind die Einzigen, die Möglichkeit haben, aus wirklich ganzem Herzen Musik mit und für Jesus zu machen. Das können die Leute nicht, weil sie Jesus nicht kennen. Also lass uns das doch tun. Wir sind die Einzigen, die es können. Unser Leben lang. Lass uns doch unser Leben, unsere Kreativität, unsere Ideen dafür nutzen, Gott die Ehre zu geben mit unserer Musik und mit unserem Gesang. David sagt, er widmet sein ganzes Leben, und das macht er ja oft in dem Psalm, er widmet sein ganzes Leben Gott. Seine Kreativität, seine Musik, seine Gaben, all das zu Gottes Ehre. Für meinen Gott musizieren, solange ich bin. Möge mein Denken und Sinnen ihm gefallen. Neulich habe ich dieses Lied gesungen, die Gedanken sind frei. Ja, sind sie. Aber ist es nicht schön, wenn ich meine Gedanken auf Jesus ausrichten kann? Ist es nicht cool, wenn meine Gedanken Jesus gefallen? Ist es nicht schön, wenn wir in Harmonie sind miteinander, in Einklang? Wenn wir vielleicht sogar dieselben Gedanken haben? Ja, ich will mich erfreuen am Herrn. Und das ist so wichtig. Ich will mich erfreuen am Herrn. Das ist auch wieder ein Entschluss. Ich will das. Ich will das. Es ist nicht so, ich freue mich jeden Tag im Herrn, so, oh, Halleluja. Ich stehe so auf dem Bett, oh, Halleluja. So, ich stolper halb schlaftrunken die Treppe runter ins Bad, Halleluja. Nein, ich will das. Es ist nicht so. Aber ich habe Bock drauf, ich will das. Das ist doch geil. Ich will das tun, lass uns das tun, Seele. Ich will mich erfreuen am Herrn. Es ist nicht so, dass es so ist. Aber ich nehme es mir vor und es ist eine gute Sache. Und dann steht hier noch was ganz Verrücktes. David ist voll am Lobpreisen und es ist alles so schön und es ist alles so gut gemacht. Gott hat alles im Griff. Und dann kommt hier was noch, uns noch vielleicht irritiert, Vers 35. Alle, die sich von Gott abwenden, sollen von der Erde verschwinden. Was für ein Gedanke! Ne? Gerade sagt er doch, meine Gedanken sollen Gott gefallen. Und auf einmal kommt hier der Hassprediger David. Um mal so ein Schlagwort zu benutzen, was gerne benutzt wird. Wie steht es bei euch in der Elberfelder Übersetzung? Da steht, glaube ich, alle Sünder. Ui, 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 ui. Jetzt wird's haarig. Ich habe mich gefreut, ne? So ein schöner Psalm. Jetzt kommt noch so ein Ding. Ne? Jetzt muss ich das auch noch auslegen. In der Vorbereitung, ne? Ich dachte schon, wow, cool, alles so super toll und Blümchen und Bienchen und Steinböcke und Junglöwen, die spielen alle lustig miteinander. Jetzt noch so ein Ding. Die Sünder sollen verschwinden von der Erde und die Gottlosen nicht mehr sein. Preise den Herrn, meine Seele, Halleluja. Und ich so, Jahrgang 81, 1981, in Deutschland geboren. Ja, gut großgezogen von einer Grundschullehrerin als Mutter, / Sozialpädagogin. Ja, alle schulischen Instanzen durchlaufen, die mich Toleranz gepredigt haben, meine Lehrer. Toleranz und Vielfalt und ich bin in den 90ern, war ich gerade so in einer Realschule, da waren diese ganzen schlimmen Dinge mit den Asylbewerberheimen in Rostock und so weiter. Meine Familie ist selber teilweise also der Papa von meinen Schwestern. Die Papas von meinen Schwestern sind selber als Asylanten nach Deutschland gekommen. Und das ist für uns vielleicht ein unerträglicher Vers, als Deutsche so wie wir aufgewachsen sind. Für mich ist es ein ganz schwerer Vers. Die Sünder sollen verschwinden von der Erde und die Gottlosen nicht mehr preisen. Mitten im Lobpreis. Wer würde hier aufstehen Sonntagmorgens? Ruben spielt gerade so ein schönes Lied und beten, die Sünder sollen verschwinden von der Erde. Und also Halleluja. So, was? So, da würdest du doch denken, du bist in der Moschee nebenan gelandet. Na, hä, ist doch wahr. So, da wirst du denken, da vorne steht ein Imam, ne, der predigt hier gerade Jihad, Jihad, oder was? Gesundheit. Nee. Ist David ein Hassprediger? Nein. Ich denke nicht, aber die Frage sollten wir uns schon stellen, wenn wir das hier lesen, denn das würde dich jemand fragen, der nicht christlich aufgewachsen ist, der diesen Text liest, der würde sagen, Moment mal, hier steht es doch auch. Das, was die Moslems da machen, hier steht es doch auch. Also die Islamisten, sorry. Was die da machen, hier steht es doch auch. Ihr seid doch gar nicht besser, ihr Christen. Ihr wollt doch auch, dass alle Sünder... Ja, und dann stehst du da, ne? Deswegen, wir müssen über diese Dinge nachdenken. Wir dürfen das nicht einfach so wegschieben, so easy. Ich glaube aber nicht, dass David ein Hassprediger ist. Aber wir müssen akzeptieren, das hat Jörg ja auch letzten Sonntag schon gesagt, es gibt diese große Scheidung irgendwann. Das ist so klar in der Bibel. Da können wir nicht drum herum. Das hat Jesus gesagt, das haben alle Propheten gesagt. Es gibt diese Scheidung. David sehnt sich nach dem Reich Gottes. Und deswegen ist das auch Teil seines Lobpreises. Er sehnt sich nach diesem Reich Gottes, nach diesem Reich des Friedens, der Einheit, der Harmonie, nach diesem Reich, wo jede Träne abgewischt ist, wo es keinen Schmerz mehr gibt und kein Geschrei. Aber was wir vergessen ist, wenn wir diese tollen Verse in Offenbarung lesen, was heißt denn das? Was heißt denn, dass es so ein Reich geben wird? Das heißt, dass dort nicht die Menschen sein werden, die Schmerzen verursachen, die uns zu Tränen bringen, die reinkommen und mit Kalaschnikow schießen, die Kirchen abbrennen, momentan gerade, in, jetzt habe ich es vergessen, Nigeria, Boko Haram und so weiter und so weiter. Das heißt, die werden alle nicht da sein. Was heißt das? Sie werden woanders sein. Und das ist ein sehr schwerer Gedanke. Das ist ein Reich, in dem nur Licht ist, in dem kein Schatten mehr sein wird. Aber es heißt, da werden nur Kinder des Lichtes sein. Und das heißt, die anderen werden nicht da sein. Und das ist heftig. Das ist ein Gedanke, der ist schon krass. Aber David ist kein Hassprediger. Er betet hier das, was Gott vorhat, was Gott auch tun wird. Das muss man sich vorstellen. Er betet nur Gottes Gedanken hier. Denn Gott wird eines Tages genau das tun. Gott wird trennen. Er wird, ihr kennt vielleicht von C.S. Lewis, Die große Scheidung. Ganz tolles Buch. Gott wird das machen. Lass es mal lesen. Lukas. Und ich möchte mit euch gucken, dass genau Jesus auch das bestätigt hat. Jesus, der ja gerade gekommen ist, um Sünder zu rufen. Der Jesus, der auf die Erde gekommen ist und mit Zöllnern gegessen hat, mit Prostituierten und sie gerufen hat ins Reich Gottes. Dieser Jesus, der keine Angst hatte vor Sündern, der keine Angst hatte, zu den Gottlosen zu gehen und ihnen Gott näher zu bringen. Aber selbst dieser Jesus, Jesus der Barmherzige, Demütige, Liebevolle, Geduldige, Treue, der sich selbst aufgeopfert hat. Jesus ist nicht mit dem Schwert rumgegangen und hat Sünder getötet. Jesus war kein Hauptmann, kein Feldherr. Jesus hat sich selbst am Kreuz töten lassen für die Sünder. Wahnsinn. Aber selbst Jesus hat gewarnt vor dieser großen Scheidung. Lukas 3. Lukas 3 zum Beispiel. Ich lese jetzt nur ganz wenig davon, denn wir finden definitiv noch mehr. Hier haben wir Johannes den Täufer und auch er sagt, Leute, aufpassen, es wird kommen, es wird passieren. Leute, macht euch nicht irgendwie, lebt nicht im Fantasieland, ja, im Heidi-Teidi-Land. Gott wird irgendwann ganz klar was trennen. Und Johannes drückt es hier sehr krass aus. Die Leute sagen, lass uns mal Vers 7. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Und jeder Baum, der keine gute Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen werden. Oh, harter Tobak. Weiter in Vers 16. Doch Johannes erklärte vor allen, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er redet von Jesus, das muss man sich mal vorstellen. Er redet allen Ernstes von Jesus, unser lieber Jesus. Er hat die Wurfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen. Die Spreu wird er in nie erlöschendes Feuer verbrennen. Das macht Jesus. Erschüttert vielleicht so ein bisschen unser Bild von Jesus auch. Matthäus 25, 31. Hier predigt jetzt Jesus selber und warnt die Menschen und sagt, Leute, guckt, was ihr macht und kehrt um. Hier haben wir diese große Beschreibung von dem Gericht über die Völker. Vers 31, Matthäus 25. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird, und der Menschensohn, das ist eine Bezeichnung für Jesus, und Jesus predigt hier. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. Hier ist die Teilung. Das, was David auch gesagt hat. Er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Und so weiter. Und dann lesen wir in Vers 41, dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, also zu den Ziegen oder Böcken, wie es bei euch steht, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben und so weiter. Und dann Vers 46, so werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Keine schönen Worte, wie ich finde. Kein Gute-Nacht-Roman, der einen in so einen wohligen Schlummer versetzt, wo man sagt, so schön. Und jetzt noch ein Snickers. Nee, das ist ganz schön ernst, das ist ganz schön heftig. Aber wir gehen nochmal in Offenbarung jetzt, wo das auch nochmal dann bestätigt wird. Die Offenbarung des Johannes, Kapitel 22. Offenbarung 21. Offenbarung 21, Vers 6. Dann sagt er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Und das passt super zu Psalm 104. Der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist. die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel, und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Kapitel 22 jetzt noch. Das letzte Kapitel unserer Bibel. Auch nochmal ein sehr heftiges Statement, ganz zum Schluss. Offenbarung 22, Vers 12. Ja, ich komme bald, sagt Jesus, und bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Und das können wir durch Jesus. Und dazu lädt uns Jesus alle ein heute Morgen. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Kein Zutritt hingegen haben die abtrünnigen Hunde und die, die okkulte Praktiken ausüben, sich sexueller Ausschweifung hingeben, andere umbringen oder Götzen anbeten. Sie und alle, die die Lüge lieben und sich in ihrem Tun von ihr leiten lassen, sind und bleiben draußen. Heftig. Aber das ist es nun mal. Das ist das, was David hier auch betet. Die Sünder, ich freue mich in dem Herrn, die Sünder sollen verschwinden von der Erde und die Gottlosen nicht mehr sein. Und so wird es kommen. Aber wir können zu Gott umkehren. Jesus bietet es uns an und sagt, hey, wasch deine Kleider rein. Hey, trink von dem Wasser, was ich habe. Hey, ich bin da. Ich bin der Ausweg. Ich bin die Rettung. Du musst nicht zu den Böcken. Du musst nicht zu den Ziegen. Du kannst dazugehören. Jesus lädt uns ein. Und wir kennen alle das Gleichnis von diesem Typen, der losgeht und alle zu seiner Hochzeitsfeier einlädt. Jesus war dieser Typ. Jesus lädt uns ein. Jesus lädt uns ein, mit David Gott anzubeten, mit David unser Leben Gott zu widmen, mit David unser Leben lang Gott zu preisen, Gott zu gehören. Eben nicht gottlos, losgelöst von Gott zu sein, sondern mit Gott. Und in alle Ewigkeit Gott zu preisen und ihm zu dienen. Und das hat Jesus möglich gemacht. Und dieser wundervolle Psalm endet mit dieser Warnung, denke ich. So ein kleiner Warnhinweis zum Schluss. Ja, alles ist schön. Ja, alles ist gut. Die Erde ist großartig. Gott ist mächtig. Aber Leute, passt auf. Irgendwann wird Gott kommen. Irgendwann wird diese wunderschöne Erde und wir werden gerichtet werden. Auf welcher Seite stehst du dann? Auf welcher Seite willst du sein? Preise den Herrn, meine Seele, Halleluja. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir für diesen wundervollen Psalm, Herr. Und Herr, es ist echt heftig, Herr. Ich wünsche mir so, Jesus, dass du noch so viele Menschen einfach rettest, Herr. Dass so viele Menschen zu dir finden können, Jesus. Herr, du bist diese offene Tür, Herr, durch die wir gehen können, Jesus. Du bist unser Rettungsboot, Herr. So wie Jörg auch letzte Woche gesagt hat, du bist unsere Arche, Herr. Ja, in dir und mit dir werden wir hindurchgetragen durch alles Gericht, durch allen Zorn Gottes. Herr, du beschützt uns und trägst uns durch, Herr. In dir haben wir ewiges Leben, Jesus. Herr, in dir, ja, können wir unsere Kleider reinwaschen, Herr. Dein Wort sagt, unsere eigene Gerechtigkeit ist schmutzig. Aber deine Gerechtigkeit, mit der du uns anziehen kannst, Jesus, ist so wundervoll und so rein, Herr. Ich danke dir, ich bitte dich, Jesus, ja, dass du uns einfach stark machst, Herr, und mutig machst, Jesus, dass wir einfach auch anderen Menschen von dieser Rettung erzählen können. Ja, dass wir viele noch mit einladen können, Herr, zu dir, Jesus. Und wir wünschen uns nicht, ja, wir wünschen uns dieses Gericht nicht, Herr, aber wir Ja, wir wünschen uns Gerechtigkeit, Jesus. Und wir wollen dir vertrauen, Herr. Und wir wollen vertrauen, dass du gut bist. Du bist gerecht, Herr. Du bist barmherzig. Du bist der gnädige Gott, Herr. Ja, daran wollen wir festhalten, Jesus. Bei allem, was uns hier irritiert, bei allem, was heftig ist, Jesus, wir geben das nicht auf. Du bist der treue und barmherzige, der liebevolle und wunderbare Gott, Herr. Und du hast alles gut gemacht. Du wirst auch alles weiterhin gut machen, Herr. Und dafür preisen wir dich, Jesus. Ja, wir beten es in deinem Namen, Herr, und dir zur Ehre, Jesus. Danke, dass du uns erinnert hast, Herr. Und ja, hilf uns einfach, mach du uns stark. Amen.